Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Heute wiederum, wie letzte Woche schon, auch mit der Hebamme und systemischen Beraterin Britta Abendroth und natürlich mit Anna, der schwangeren Anna. Wir haben das noch gar nicht besprochen, Anna. Wie geht's dir denn so? Alle, die hier zuhören, fiebern ja mit und wollen wissen, wie es dir geht.
Ja, ich könnte jetzt euch beiden, kann ich meinen Bauch mal zeigen, ne? Der Rest sieht ihn nicht. Schon ein bisschen was. Wobei,
ja.
Stand jetzt bin ich 7. Monat.
Und die Übelkeit.
Übelkeit hatte ich letzte Woche nochmal so einen Anfall. Das hat mich ganz aus den Latschen gehauen. Ich dachte, jetzt bin ich endlich über den Berg. Ach, das ist sehr herausfordernd gewesen. Mhm. Dann war mein Mann gerade beim Fußball und ich dachte, ich kipp um. Habe ich ihn angerufen und ist er ganz schnell die Treppe runtergerannt, hat sich das Steißbein angeschlagen, konnte sich danach nicht mehr bewegen. Also ja, so war das bei uns. Aber ja, wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich schon 8.9. Ich weiß gar nicht, also schon ein bisschen weiter.
Ja. Wir sind mit dem Vorproduzieren. Das wissen ja alle im Vorlauf. Ja, wir sind jetzt also deutlich
aber
im November.
Hm? Ich habe auf jeden Fall schon mal News, denn wir wissen jetzt, wo es hingeht, wo die Geburt stattfinden wird. Ich habe nämlich eine männliche Hebamme habe ich für meine geplante Hausgeburt. Ein Geburtshelfer vermutlich, aber es gibt nicht sowas wie Hebamme oder sowas, ne? Britta?
Früher hieß das Entbindungspfleger, mittlerweile sagt man einfach auch Hebamme.
Hebamme, ja? Okay, ja. Okay, ja.
Und männliche Hebamme, ich finde das überzeugend.
Ja. Und der bringt aber zwei Doulas mit, was ich ganz toll finde, die sich dann auch so ein bisschen, ne, um das mein ausschließliches Wohl kümmern, was ich sehr schön finde, weil das ist ja auch ein Punkt, der so ein bisschen, den haben wir letzte Folge schon angesprochen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Geburt irgendwie reibungslos verläuft und beide am Ende gesund sind, sondern da passiert ja auch ganz viel. Und Britta hat das letzte Woche schon so schön gesagt, Mother the Mother, Mothering the Mother. Und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, ja. Genau, das wird auf Mallorca stattfinden, hoffentlich, wenn alles gut geht. Genau, und jetzt haben wir uns nochmal zusammengefunden, denn es gab noch eine wichtige Frage.
Wir wollen
Frage.
Gerne wissen, was so in der Beratung dann passiert. Den Teil haben wir das letzte Mal nicht besprochen. Wir haben eine Menge besprochen, aber was für Paare kommen da? Mit welchen Anliegen kommen die Paare? Das ist mir auch persönlich völlig unklar.
Ja.
Ich kann nur noch mal sagen, wie ich drauf gekommen bin auf das Thema, weil ich habe bei Facebook, wir haben ja immer die Artikel von der Zeit eingespielt, da war ein Artikel. In Finnland wird den Hebammen vom Staat sozusagen offiziell übertragen, sich mehr um Paare zu kümmern. Ich denke, meine Güte, auf die Idee hätte man eher kommen können. man müsste sie auch noch dafür bezahlen, wäre natürlich die kluge Idee. Das ist ja immer das Problem. Aufgaben übertragen kann der Staat immer leicht, aber es muss ja auch eine bezahlte Leistung sein. Aber da kam ich drauf, dass ja, das stimmt, an der Stelle einzusetzen und dass Hebammen da mehr Verantwortung übernehmen dürfen und können, wäre hilfreich. Und so kam ich auf meine Internetrecherche mit den Suchbegriffen Hebamme, Paarberatung und Berlin und kam da auf ein paar Namen. Ja, so kam es dazu. Ja, was schlägt bei dir auf? Was für Fälle kommen dann in die Beratung direkt zu dir?
Ja, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, Hebamme und Beraterin und finde es ganz interessant, was da für eine Diskrepanz herrscht. Weil als Hebamme bin ich von Anfang an in der Regel in die Schwangerschaft involviert, kriege den Mutterpass regelmäßig zu sehen und kriege alle möglichen Fragen gestellt von, ist mein Bauch groß genug, wann ist mir nicht mehr übel, bis hin zu, woran merke ich, dass die Geburt losgeht. Das sind aber alles in der Regel medizinische Fragen. Beziehungsweise, was noch manchmal kommt, sind so Fragen zur Erstausstattung, ne? Also organisatorische Dinge oder wo soll mein Kind zur Welt kommen. Was nicht passiert, ist, dass in der Schwangerschaft Paare auf mich zukommen und sagen, sie hätten gern eine psychologische Beratung, weil sie sich auf die Elternschaft vorbereiten wollen. Das finde ich sehr schade. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der massiv unterschätzt wird. Und deswegen, Christian, wir hatten es im Vorgespräch schon mal so ein bisschen beide gesagt, finden wir es auch ganz wichtig und entscheidend, dass man da mal ein bisschen besser informiert und den Fokus drauf lenkt, nicht wahr? Also Paare kommen zu mir als Beraterin nach der Geburt, wenn die Probleme da sind, die sich vorher aber oft schon hätten voraussehen lassen, ja, beziehungsweise die sich angebahnt haben. Es gibt eben einfach auch so ein paar Aspekte am Elternwerden, wenn man gerade im Wochenbett ist, die machen es einem nicht leicht als Paar. Dazu gehört erstmal natürlich die neue Rolle, in die man rutschen muss. Man ist dann nicht mehr nur ein Paar, sondern ein Elternpaar und muss sich gemeinsam um das Wertvollste kümmern, was man auf der Welt besitzt. Nämlich, beziehungsweise nicht besitzt, natürlich. Aber was da so ist, ne?
Den größten Schatz.
Den größten Schatz, den man hat. Genau. Ja. Den natürlich beide mit im Leben hüten wollen. Aber vielleicht sind sich die beiden nicht ganz einig darüber, wie der am besten zu hüten ist. Das wäre der erste Faktor. Darüber kann man eigentlich vorher sprechen. Was dazu kommt, sind Belastungen wie Schlafmangel oder keine ausreichende Ernährung, weil man vielleicht manchmal gar nicht dazu kommt, zu essen, weil das Würmchen die ganze Zeit was von einem braucht, dann ist natürlich auch die Zeit zu zweit massiv eingeschränkt. Die gibt es ja am Anfang gar nicht. Das Baby ist irgendwie immer in der Nähe und wenn es schläft, dann liegt es vielleicht auch nur 5 Meter weg. Ja, mit Sexualität wird es schwierig am Anfang, muss man ehrlich sagen. Ne? Wenn man geboren hat, dann ist man körperlich am Anfang meistens noch nicht so in der Lage oder willens, den Partner.
Ich würde jetzt aber ein bisschen widersprechen. Ja, das stimmt, aber mir ist es wahnsinnig wichtig, dass es zu körperlicher Nähe kommt, weil Menschen sind am besten durch körperliche Nähe zu verbinden, gefühlsmäßig. Es muss nicht Sex sein in dem Sinne, wie die meisten Sex verstehen. Wir sind ja leider in einer Kultur, die unter Sex ausgesprochen gerne Penetration versteht und dass das direkt nach einer Geburt oder vielleicht auch über Wochen nicht so einfach möglich ist. Das leuchtet ja jetzt jedem ein. Aber mir leuchtet nicht ein, warum das Paar sich nicht, wie John Gottman so gerne sagt, gerne aneinander kuschelt. Du hast das in der letzten Folge auch mal an der Stelle so schön gesagt. Mhm. Können die sich nicht auch mal zu dritt da hinlegen? So,
das könnte man gerade im Wochenbett ja auch so gut machen. Ja,
da habe ich mir gleich notiert. In dir steht erstens Körperlichkeit und dann zusammen kann das nicht auch Bindung erzeugen. Also mir ist die körperliche Bindung unheimlich wichtig. Wir müssen verstehen, dass das, was wir menschliche Sprache nennen, ja, wenn wir miteinander reden und was sagen, das gibt es etwa seit 100.000 Jahren erst in der Form, in dieser ausgefeilten Form, in der wir Sprache benutzen. Länger gibt es das gar nicht. Aber Gefühle, die entstehen, wenn wir uns aneinander kuscheln, die gibt es seit über 100 Millionen Jahren bei Säugetieren. Ja, das geht so tief, das erreicht eine Tiefe, die Worte oft nicht erreichen können. Deshalb bin ich so kritisch, wenn es darum geht, Körperlichkeit zu reduzieren und das gerne auch nicht nach der Geburt. Ich bin dafür, dass es da auch zu Nähe kommt. In dem Maß, in dem das möglich ist. Meine Güte, dann streichelt sie ihn eben, er hat eine Erektion und das war's. Meine Güte. Ist das ein Drama? Ist das kein Sex? Oder wie auch immer, aber beide sollen sich wohlfühlen und sollen sich angenommen fühlen und sich körperlich auch nahe fühlen. Mir ist das wahnsinnig wichtig.
Da wollte ich tatsächlich auch noch einen Unterschied machen. Du hast ja vollkommen recht. Ne? Man muss ja nicht gleich immer miteinander schlafen. Es gibt allerdings noch einen anderen Aspekt, der auch das Kuscheln manchmal so ein kleines bisschen, na sagen wir mal, dem so ein bisschen ein Hindernis ist am Anfang. Und zwar hat ja die gewordene Mutter, die frisch gebackene Mama, die hat ja ganz viel Körperkontakt, zwangsläufig, wenn sie stillt, nicht wahr? Die kuschelt ganz viel mit ihrem Kind, ist da quasi nonstop im Hautkontakt. Und das erzeugt auch eine ganze Menge Oxytocin. Ich habe jetzt in der Vorbereitung versucht, das nochmal wiederzufinden, weil ich irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen habe. Ich habe ihn leider nicht mehr gefunden. Es wurde allerdings gesagt, dass es tatsächlich Hinweise darauf gibt, dass Frauen in der Stillzeit manchmal so ein bisschen wie überkuschelt sind. Also dass die dann einfach wenig Körperkontakt mit dem Partner zulassen können, weil es schon so viel mit dem Kind gab. Das ist was sich wahnsinnig verbessern lässt, wenn es einem bewusst ist. Ja, man kann natürlich das auch ganz bewusst inszenieren oder beziehungsweise Situationen schaffen, in denen das dann auch wieder total schön ist. Wie kommen bei den meisten Paaren auch mal zwischendurch von alleine vor? Aber auch das ist natürlich was ganz, ganz wichtig ist. Wie du sagst, Christian, Kuscheln ist essentiell für jede Beziehung und alleine schon hormonell, ne? Wir brauchen die Oxytocin-Ausschüttung. Die ist auch für die Bindung, für das Zusammenwachsen als Familie wahnsinnig wichtig. Also da sollte man wirklich bewussten Fokus drauf legen und sich auch darüber im Klaren sein, dass es biologisch so ein paar Punkte gibt, die einem vielleicht das Gefühl geben können, dass man das als Mutter jetzt gerade gar nicht unbedingt möchte. Möchte man aber eigentlich schon.
Das Bindungshormon ist ja das Gleiche. Ja, das wollte ich noch betonen. Das Bindungshormon, das die Mutter ans Kind bindet, Oxytocin, ist das Gleiche, wie das das Paare bindet. Das ist kein Zufall, dass es so ist. Das hat diese Funktion, uns sehr stark aneinander zu binden und sehr starke Gefühle füreinander hervorzurufen, weil diese Stabilität der Partnerschaft und der Eltern-Kind-Beziehung für das schiere Überleben von Säuglingen so unheimlich wichtig ist. Deshalb gibt es dieses Hormon und nicht die Gleichgültigkeit der Eltern, die sagen, es ist mir doch egal, wie bei anderen Lebewesen. Es ist ja bei vielen Lebewesen vollständig einerlei. Die interessieren sich nicht für ihren Nachwuchs. Es ist bei Menschen ganz anders. Es geht auch gar nicht anders.
Ich habe das auch mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich kenne dieses Overtouch-Syndrom, aber ich bin nicht so ein, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe das auch schon mal als Ausrede verwendet, aber dass ich glaube, da steckt ein bisschen was anderes dahinter, gerade in so einer sensiblen Zeit wie dem Wochenbett, wo man in eine ganz neue Rolle reinfindet und also gar nicht mehr selbstbestimmt ist, sondern die ganze Zeit. Und auch wenn es schöne Hormone auslöst, ja, aber mit einem, da ist jemand, der will die ganze Zeit was von einem, der fordert Nähe ein und du kannst dem gar nicht entkommen und es ist zwar auch schön, aber es ist auch sehr anstrengend, es ist mitten in der Nacht, wenn man vielleicht gar nicht will. Und jetzt, ich glaube, der große Make or Break in der Beziehung, wie der Partner dann an die Frau rantritt, ob das ist so, jetzt will ich aber auch mal noch Nähe und die Frau dann denkt, ja und wer ist eigentlich mal nur für mich da und kann mir jemand vielleicht auch geben, was ich brauche und ich bin hier nicht nur die Erfüllerin von Stillen und Streicheln und sexuellen Vorlieben, sondern auch, dass da aus einer Liebe heraus eine liebevolle Kuscheleinheit, glaube ich, ganz anders auf eine Frau auch wirkt. Wir machen mal absichtslos Kuscheln miteinander und tauschen Liebe aus, als jetzt habe ich aber hier Nord und brauche, wie man das sagt, ne? Und brauche hier irgendwie noch, auch noch dich. Und ich glaube, das führt dann zu Resentment am Ende, dass man so denkt, nee, also jetzt denkt eigentlich hier auch mal jemand an mich, lasst mich gerade alle in Ruhe. Ich glaube, das könnte auch was sein, wie man als Paar eigentlich dieser Sexualitätsfrage ganz anders sich gegenüberstellen könnte oder dieser Nähefrage. Dass man sagt, ja, wir wollen uns weiterhin Liebe und Nähe schenken, aber ohne Erwartung und wir sehen weiterhin die Frau als geschützten und ich schütze auch den Raum der Frau und sehe, dass sie in einer Ausnahmesituation ist und dass sie gerade ganz viel geben muss und vielleicht auch gerne nur annehmen möchte. Mal.
Hast du vollkommen recht. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Faktor, was du gerade genannt hast. Ne? Wenn etwas von mir gefordert wird, dann wird mir auch die Möglichkeit genommen, das freiwillig zu geben. Mhm. Also, sollte es eigentlich nicht kommen, dass man da Forderungen erfüllt, sondern sich von vornherein mit der richtigen Einstellung begegnen, dass wir alle Bedürfnisse haben und die sich nicht immer decken.
Ist das auch ein Punkt, weshalb Paare kommen zu dir in die Beratung? So, oder was sind denn weitere Konfliktpotenziale, die man im Vorfeld vielleicht schon auslöschen könnte? Oder was sind dann so Dinge, wo sich zeigt, oh, sind das eher Vorwürfe, die Frau an den Mann hat oder andersrum? Wer sucht die Beratung? Empfiehlst du die Beratung den Paaren, mit denen du arbeitest? Ja, das sind jetzt viele Fragen in einem, aber.
Okay, versuchen wir das mal so ein bisschen zu strukturieren. Ich glaube, man unterscheidet, wenn ich jetzt darüber rede, warum die Paare zu mir in die Beratung kommen, würde ich unterscheiden zwischen Gründen und Auslösern. Auslöser sind häufig tatsächlich so Stressfaktoren, die mit einem Baby ins Haus geflattert kommen. Ich hatte es schon angesprochen, das ist der Schlafmangel, das ist die höhere Stressbelastung. Es sind soziale Aufgaben, die man vorher nicht hatte, wie zum Beispiel Eltern und Verwandte zu koordinieren, sicherzustellen, dass mit dem Kind richtig umgegangen wird im Sinne beider Eltern. Die Gründe sind aber, würde ich sagen, andere. Und die liegen meistens in der Kommunikation begründet. Jeder Elternteil, jeder Mensch hatte ja Eltern, beziehungsweise vielleicht waren sie auch nicht da. Aber egal, wie wir aufgewachsen sind, das macht was mit uns. Und das, was wir erleben als Kinder, wie unsere Eltern mit uns waren und auch miteinander waren, das ist wie eine Blaupause. Das merken wir uns, das ist unser Normalzustand. Und selbst wenn wir hinterher feststellen, dass uns das manchmal gar nicht gut getan hat, was wir da erlebt haben, dann kann es sein, wenn wir das nicht ausreichend reflektieren, dass wir es doch irgendwann tendenziell nachmachen, beziehungsweise uns gar nicht so sehr bewusst ist, dass das, was wir da gerade tun, den Eltern nachgemacht ist und gar nicht unserer freien Entscheidung entspringt. Wenn jetzt beide Elternteile eine sehr unterschiedliche Prägung mitbringen, kann das zu Schwierigkeiten führen. Dann ist vielleicht der eine der Meinung, dass die andere die Erziehung nicht richtig meistert oder da wichtige Punkte übersieht. Und manchmal ist es aber auch ein Problem, wenn beide die gleiche Einstellung haben. Christian, ich hatte dir, glaube ich, neulich schon diese Geschichte ganz grob mal erzählt, ne, wo ich eine Frau in der Schwangerschaft schon beraten habe, die zu mir sagt, ich glaube, ich habe eine Schwangerschaftsdepression. Und ich dann zu ihr sagte, als Beraterin darf ich dir da leider nicht helfen, weil ich ja keine studierte Therapeutin bin. Also bitte wende dich an eine Selbsthilfegruppe und habe sie da vermittelt an Schatten und Licht. Mit dieser Gruppe hatte sie dann eine sehr nette Online-Beratung und in dem nächsten Termin mit mir war sie ganz begeistert und sagte, weißt du was, ich habe gar keine Schwangerschaftsdepression. Eigentlich sind nur meine Schwiegereltern schuld.
Oh, die Schwiegereltern wieder.
Genau, und da habe ich mich sehr gefreut. Nicht, dass ihre Schwiegereltern schuld sind, sondern weil ich dann eben in dem Fall mit ihr arbeiten konnte. Und dann habe ich mir das alles so ein bisschen erzählen lassen und habe ihr ein paar Fragen gestellt. Und es stellte sich also heraus, dass die Schwiegereltern wohl wirklich menschlich sehr, sehr schwierig waren. Da waren sich auch sowohl sie als auch ihr Mann drüber einig. Aber sie hat die Prägung mitbekommen, zu den Großeltern muss ein Kontakt gepflegt werden, das ist wichtig. Und sie hat mitbekommen, das ist Aufgabe der Frau, wie zum Beispiel auch der Haushalt. Davon fühlte sie sich massiv überfordert, weil sie ja mit den Schwiegereltern selber nicht gut zurechtkam. Die beiden hatten auch schon ein großes Kind, was es dann eben auch galt, mit den beiden in Kontakt zu bringen. Ja, und dann haben die beiden festgestellt, dass sie aber über dieses Rollenklischee, was sie beide im Kopf hatten, beide mitbekommen haben, dass sie da nie drüber gesprochen haben. Und deswegen, da es ihnen nicht bewusst war, hatten sie auch überhaupt nicht die Chance, das für sich anders zu entscheiden. Die Geschichte ging dann eben sehr gut aus. Sie haben miteinander gesprochen und letztendlich festgestellt, wir müssen das nicht so machen. Wir können hier unsere eigene Wahl treffen und das anders machen. Und das war sehr hilfreich. Das ist ein Beispiel. Aber letztlich, was ich sagen will, ist, man muss die Weichen vorher stellen. Die Beziehung ist idealerweise vorher schon stabil. Man kommuniziert miteinander und kann Probleme ansprechen. Und dann werden solche Auslöser, wie ich sie vorhin genannt habe, auch nicht so tragend sein.
Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass man, glaube ich, auch im Allgemeinen der schwangeren Frau mitgibt, dass es wirklich eine andere Situation ist, als nicht schwanger zu sein und auch im Wochenbett, dass es allein körperlich eine große Herausforderung ist und dass sie Hilfe annehmen darf, dass sie in einer anderen Rolle jetzt ist als vorher in ihrem, wo sie einfach, wie der Mann auch einen Job gehabt hat und so weiter und so fort, dass es nicht umsonst Mutterschutz und solche Dinge gibt und dass sie da in diese Rolle der, ja, in die Hingabe auch gehen darf und ihrem Mann dann zutrauen kann, aber sich auch bewusst wünschen darf, was sie von ihm braucht. Und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten nochmal ein Verständnis wahrscheinlich auch braucht, wie gravierend das doch auch einfach ist. Und dass es nicht so ist, wie ich krieg mal nebenbei irgendwie fällt mir jetzt nichts ein, ich habe mal nebenbei irgendwie ein bisschen Halsschmerzen oder was auch immer und dann das ein Tag und vorbei, sondern das ist wirklich so, ne, die Luft geht aus, ich merke das jetzt ja auch schon, es ist alles anstrengender, es ist, ich muss dann nicht funktionieren wie vorher, ich muss nicht funktionieren wie mein Mann und ich muss nicht Dinge tun, die über meine Kapazitäten hinausgehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Frauen selbst für sich annehmen, sich nicht selbst so einen Druck zu machen und am Ende dem Partner vorzuwerfen, dass er sie davor nicht geschützt hätte. Also da auch zu lernen, für sich einzustehen, ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt und das beiden auch zu vermitteln. Oder?
Ja, und wie du sagst, die Bedürfnisse auch erstmal, die eigenen Bedürfnisse erstmal wahrnehmen. Ne?
Ja.
Wenn ich die nicht wahrnehme, kann ich die nicht äußern, dann kann mein Partner die nicht erraten und nicht erfüllen. Da ist er dann auch nicht dran schuld. Mhm. Also wahrnehmen, kommunizieren, Ich-Botschaften senden, ne? Nicht du machst hier nie was, sondern ich fühle mich überfordert. Das macht so einen großen Unterschied.
Ja, schön. Ganz spannend, was du da erzählst. Nun ist es ja so, es gibt nicht nur Geburten, es gibt auch Geburtstage. Ich muss da auf einen noch mal ein bisschen hinweisen, weil wir haben jetzt November und am 6. Dezember gibt es den Geburtstag dieses Podcasts. Das ist der 5. Geburtstag. Ich wollte jetzt die Britta gerne einladen, ob sie nicht kommen mag. Mal gucken, vielleicht hast du ja Zeit. Ich kann sonst keine Einladung mehr aussprechen an niemanden, weil sich schon so viele gemeldet haben in der Zwischenzeit. Aber eine schaffen wir noch. Also wenn du Lust hast, bist du gerne eingeladen, bei diesem Geburtstag auch mit dabei zu sein. Es war so schön, was du erzählt hast. Und ich bin als Berater zu der Erkenntnis gekommen, oder was heißt zu der Erkenntnis? Ich musste die Erfahrung machen, dass ich als Berater eben oft so schrecklich spät zu den Problemen von Paaren hinzustoße. Du hast es ja auch betont. Du sagst, sie kommen nach der Geburt und das hätte man vorher klären können. Aber immerhin kommst du relativ schnell dazu. Und deshalb bin ich auf diese Frage der Hebammen gekommen. Es ist wichtig, dass ihr alle, die jetzt zuhört, euch darüber im Klaren seid, dass Probleme sich nicht verlaufen. Die laufen nicht weg und sagen auch nur, ja, jetzt habe ich es nicht mehr, sondern die werden immer größer. Und es ist wichtig, dass ihr so schnell wie nur möglich euch Hilfe sucht. Und wenn ihr eine gute Hebamme habt, die auch Paarberatung anbietet oder systemische Beratung, wie du das machst, Britta, dann fragt die doch und zögert bitte nicht so lange, bis die Hütte brennt, sage ich jetzt mal so ganz salopp dazu, denn so erlebe ich das dann manchmal. Und warum brennt die Hütte? Naja, wenn das Kind erst mal 12 Monate alt ist und das Paar hat sich 12 Monate behakt, dann kann man sich vorstellen, dass die Nerven beider Beteiligter einfach völlig blank liegen. Die des Mannes und die der Frau. Das ist ja nicht, dass einer da eine Krise hat, sondern alle Krisen von Paaren bestehen daraus, dass zwei Menschen am Rad drehen. Und wenn die eine Familie gegründet haben und das Kind ist noch so klein und sie kommen in eine Ehekrise, das ist so schwierig für viele Paare. Deshalb bitte, 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 kommt schnell, geht schnell. Und wenn es noch mehr Hebammen gäbe, die das anbieten, ich habe mal gegoogelt, es gibt ein paar mehr, gerade hier in Berlin, das ist tatsächlich erstaunlich. Ich werde auch noch eine einladen zu dem Geburtstag, weil ich das so wichtig finde. Ich finde das so wichtig, dass Paare frühzeitig die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Wir sind heute nicht mehr die Expertinnen und Experten für Geburt. Früher war das anders. Da war eine Frau schwanger und sofort fanden sich 5 Frauen, die ihr gesagt haben, wie das geht und dass sie das auch schon erlebt haben. Wenn man sich das vorstellt, wie das früher auf dem Dorfe war oder noch früher in der Savanne, das können wir uns so alle vorstellen, dass das nicht so kompliziert war wie heute. Heute ist das alles ein bisschen schwieriger und wir sind da auch viel unsicherer, als wir es früher mal waren. Nehmt das bitte ernst, wenn es in der Zeit der Schwangerschaft oder in der Zeit danach schwierig verläuft. Nehmt es sehr ernst und tut etwas. Und ja, danke, Britta, dass du da warst und danke, dass du so toll uns darüber informiert hast, was alles möglich ist. Und
gerne. Vielen Dank auch von mir. Und ich glaube, insbesondere die letzte Folge hat auch nochmal einiges, also mir persönlich auch nochmal zum Denken mitgegeben und hoffentlich für alle, die jetzt gerade in der Situation sind, ein Kind zu bekommen, lohnt sich auch da nochmal reinzuhören, ja, das Gespräch zu suchen, ins Gespräch zu gehen miteinander und Karten auf den Tisch legen, damit es eben gar nicht so weit kommt. Das ist und weil das Wochenbett kann auch eine ganz, das habe ich in meiner, bis abgesehen von dem Besuch, eine ganz zauberhafte Bubble sein. Und ich habe das sehr genossen und fand das wirklich sehr schön. Und es hat mich und meinen Mann nochmal ganz anders zusammengeschweißt auch. Und ich bin da ganz stolz, wie wir das gemacht haben. Das, so kann es eben auch laufen. Und dann gibt es auch mal Sachen, die nicht so gut laufen, aber ja, einfach vorher zu sprechen. Ja, und da haben wir, denke ich, gute Impulse auch mitgeben können. Danke, Britta.
Ja, gerne. Ich würde ja auch gerne nochmal wirklich dazu einladen, man muss nicht auf Probleme warten, sondern wenn man ein Kind plant oder erwartet, dann kann man sich auch schon mal zusammensetzen und vorab eben einfach darüber sprechen, was man sich so unter Elternschaft vorstellt, was man so mitbekommen hat und wo vielleicht auch die persönlichen Stolperfallen sind. Ich weiß nicht, darf ich noch ein kleines bisschen Werbung machen?
Ja.
Oh, mach mal. Ich finde das so wichtig. Also Werbung in Sachen Verhütung von Ehekrisen ist in diesem Podcast, glaube ich, immer erlaubt.
Ja, wunderschön. Also wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, Christian. Es soll ja demnächst wahrscheinlich in der Hebammenpraxis, in der ich arbeite, auch einen Kurs geben für werdende Eltern, der kein klassischer Geburtsvorbereitungskurs ist, sondern eher ein Elternvorbereitungskurs, wo ich gerne all die Aspekte ansprechen möchte und ein bisschen schön die Weichen stellen möchte. Wenn da jemand Interesse hat, dann kann man sich gerne auf der Webseite der Hebammenpraxis Traumzauberraum schon mal informieren. Da wird dann irgendwann Werbung gemacht werden. Die Homepage ist also traumzauberraum.de. Zusätzlich kann man mich finden auf meiner Homepage und das wäre frauabendroth.de. www.frauabendbrot.de.
Frau Abendbrot.
Frau Abendbrot ohne Punkt dazwischen und Brot mit TH am Ende.
Schöner Name. Darüber haben wir auch
schöner
schon gesprochen,
Name,
Christian
ja.
und ich.
Ja.
Dass wir dich beide geheiratet hätten für den Namen nur.
Ich hätte euch beide genommen.
Wir hatten ja die Folge über den Namen und bei Abendbrot würde ich sofort schwach werden.
Ja.
Und würde sagen, hinweg mit dir. Ich heiße ab sofort Abendbrot. Ja. Ja.
Okay. Ich auch.
Ja, ich finde das ganz wichtig, auch, also die grundsätzliche Idee eines Elternkurses oder wie werde ich Eltern, was bedeutet das für mich, finde ich ganz, ganz wichtig. Ein ganz, ganz wichtiges Angebot. Deshalb machen wir auch gerne dafür Werbung, auch in Zukunft, weil ich sehr darüber nachdenke, auch über Online-Angebote in diese Richtung nachdenke und das werde ich auch weiterhin tun. Und wer daran mitarbeiten will, kann sich gerne bei mir melden, weil ich finde es wahnsinnig wichtig. Es geht mir einfach zu nahe, wenn Eltern in dieser Phase in eine Krise kommen. Das hat mich so mitgenommen in diesem Jahr, weil ich es eben viermal insgesamt hatte. Und das waren viermal zu viel.
Also ich persönlich muss auch sagen, ich hätte das mir mehr gewünscht, auch wenn ich es jetzt nicht so dringend gebraucht hätte, als diesen normalen Geburtsvorbereitungskurs, wo ich sowieso alles vergessen habe, welche Position und sonst was alles man dann einnehmen kann. Ja, nicht, dass er umsonst war, aber das wäre doch deutlich sinnvoller, glaube ich, sowas zu erleben. Ja.
Ja. Okay. Gut. Dann haben wir uns alle sehr gefreut. Also
ja.
Ja, haben uns sehr gefreut, dass du hier da warst, Britta. Und mal gucken, vielleicht können wir ja in einem halben Jahr das nochmal vertiefen, das ein oder andere, wenn der Kurs stattgefunden hat oder wie auch immer. Es ist ein wichtiges Thema, weil es ist wichtiger, Krisen zu verhindern, als nachher dann zu sagen, oh, da ist ein Kind in den Brunnen gefallen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir auch nicht denken, das sei eine Kleinigkeit, ein Kind zu bekommen und Eltern zu werden. Das ist keine Kleinigkeit, das ist was Großes, was Wichtiges, was auch Zeit und Energie erfordern darf.
Ja, und nächste Woche machen wir weiter mit den Singles. Mit einer ganz anderen Zielgruppe. Da haben wir noch was.
Oh, wir machen mit Singles weiter. Das
ja,
ist spannend.
Ja, da haben wir noch was vertagt vom letzten
noch
Mal.
Was. Okay.
Genau.
Ich hatte
auch
eine Zuschrift von einem Single, die ich im Auge hatte, aber gut. Du.
Okay, dann machen wir vielleicht eine Doppelfolge Single. Mal gucken.
Mal gucken.
Aber alles ich habe auch noch eine im Kopf. Also, wir freuen uns und bis nächste Woche. Alles Liebe.
Bis dahin.